Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und RVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floro.
Wir sind so der kleine Beaufort-Satz am Südende von Florida. Die schönste Sackgasse der Welt. Wir tatsächlich vor den Keys vorgelagert eines der größten Barriereriffe weltweit haben. Tatsächlich, ich glaube, das drittgrößte Barrier Reef der Welt. So ein bisschen 50 Shades of Green and Blue. In Alamorada hat sich zumindest so eine kleine Kunstszene auch mittlerweile entwickelt. Viele Hotels bieten mittlerweile kostenlose Bäder für ihre Gäste an.
Hallo Florian.
Hallo Holger.
Du hast heute eine Schlüsselrolle.
Ich habe eine Schlüsselrolle. Wieso das denn?
Florida Keys?
Ach Holger, die Florida Keys. Das sind keine Schlüssel, sondern das ist die Inselkette schlechthin, die von Miami ganz nach unten nach Key West führt, zum südlichsten Punkt Floridas und der USA.
Und darüber sprichst du heute im Podcast vermutlich mal.
Absolut, darüber spreche ich zusammen mit Marcel Sprenger und ich freue mich schon ganz besonders drauf, weil ich bin schon häufiger da gewesen und der Marcel sowieso auch.
Und ich bin sehr gespannt auf die Schlüsselszenen eures Podcasts.
Ha, die werden wir dir zeigen. Key Largo, Isla Morada, Marathon und natürlich Key West. Das sind die bekanntesten, aber längst nicht alle Inseln der berühmten Florida Keys im Süden des Sonnenscheinstaates. Was es dort zu erleben gibt und wie man am besten hinkommt, das erzählt uns jetzt Marcel Sprenger. Er ist langjähriger Kenner der Region und repräsentiert die Florida Keys im deutschsprachigen Markt. Herzlich willkommen, Marcel. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Hallo.
Sag mal, von wie vielen Inseln sprechen wir da eigentlich? Das ist eine Menge, ne?
Also ich muss das selber nachrecherchieren, um zu schauen. Das sind, sollen wohl angeblich 1700 Inseln sein. Ich habe sie nicht selber nachgezählt. Für uns ist es auch eher nicht so relevant, wie viele Inseln das sind. Wir sprechen mehr so von 5 Bereichen der Inseln und das ist so das.
Die werden ja sicherlich auch nicht alle bewohnt sein, die 1700 Inseln. Das sind sicherlich so einige.
Zumindest nicht von Menschen.
Ja, genau. Also die Tierwelt, da kommen wir ja sicher auch noch zu, ist dort natürlich auch ganz spannend und groß. So ganz kurz zu Anfang, wie immer, zum Anfang des Podcasts wollen wir einmal einordnen. Ich habe es natürlich schon gesagt, die Florida Keys können nur in Florida liegen. Wo denn dann sonst?
Und sie liegen im Süden. Was können wir noch sagen dazu?
Ja, es ist im Prinzip, das schon auf den Punkt. Wir sind so der kleine Beaufort-Satz am Südende von Florida. Gerade mit Key West als südlichster Stadt der kontinentalen USA. Eben so ein bisschen das Ende von Florida oder wie wir immer sagen, die schönste Sackgasse der Welt.
Die schönste Sackgasse, ja, das ist ein toller Begriff. So, also bevor wir uns jetzt auf den Weg machen, auf dem Weg die Inselkette entlang, wie viel Zeit sollte der Urlauber einplanen für, ja, ich sag jetzt mal im Grunde die ganzen Keys?
Das ist natürlich immer eine gute Frage. Am Ende des Tages kommt es ja auch ein bisschen darauf an, was der einzelne Reisende erleben und sehen möchte. Die meisten Deutschen versuchen das natürlich im Rahmen so einer Rundreise zu bereisen. Und da ist natürlich immer Zeit kostbar und man versucht das möglichst kurz zu halten. Deswegen, wir versuchen eigentlich immer zu empfehlen, dass man idealerweise insgesamt 3 Nächte auf den Florida Keys verbringt, um so einen guten ersten Eindruck zu bekommen. Idealerweise 2 Nächte wirklich Key West zu machen und dann nochmal eine Nacht im Norden der Keys in Key Largo oder Isla Morada zu verbringen, um dann so ein bisschen die Fahrtstrecke meistens rüber an die Golfküste oder wenn man von der Golfküste kommt, so ein bisschen zu entzerren, um da so einen einigermaßen guten Eindruck zu bekommen und sich nicht zu sehr zu hetzen und zu stressen, aber eben das auch in so einer 2-3-wöchigen Rundreise gut einzubauen.
Okay. Der Marcel hat hier gegenüber sitzen den Florian, also mich, der ein großer Florida-Fan ist und auch schon x-fach auf den Florida Keys gewesen ist. Und ich kann das nur bestätigen, niemals den Fehler machen, nur für eine Nacht dorthin zu fahren oder einen Tag dahin zu fahren und wieder zurück. Das reicht bei weitem nicht. Und man ist anschließend auch fix und erledigt, wenn man die doch relativ lange Strecke von Key West wieder hoch nach Miami fährt. So. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Startpunkt ist Miami, was auch sonst. Und im Grunde sind wir schon nach relativ kurzer Zeit oder kurzer Fahrt, wie lange ungefähr, in Key Largo.
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, von wo man in Miami startet. Aber wenn man jetzt üblicherweise vom Flughafen käme, dann ist man so je nach Verkehrslage so in 1 bis 1,5 Stunden in der Regel in Key Largo. Also relativ zügig.
Relativ zügig. Was mache ich dort? Was erlebe ich dort? Also es gibt ja jetzt die Möglichkeit, ich mache das auf der Durchreise, guck mal kurz links und rechts. Wenn ja, was muss ich, sollte ich da auf jeden Fall sehen? Ja, machen wir das mal als erstes. Also Durchreise, was nehme ich mit?
Ja, also nur durchzufahren ist immer natürlich ein bisschen schade, weil dann kriegt man nicht so viel mit. Die Fahrt ist natürlich traumhaft schön, aber gerade ab und zu anzuhalten, schadet nicht. Kilago selber, wenn man jetzt so das aus Marketing-Sicht, sage ich mal, sieht, vermarktet sich gerne immer als Hauptstadt der Taucher und Schnorchler. Was damit zusammenhängt, dass wir tatsächlich vor den Keys vorgelagert eines der größten Barriereriffe weltweit haben. Tatsächlich, ich glaube, das drittgrößte Barrier Reef der Welt. Das zieht sich einmal komplett vor den Keys entlang und bietet wirklich ganz fantastische Möglichkeiten zum Tauchen und zum Schnorcheln. Das heißt, wenn man in Kilago vor allen Dingen Zeit verbringt, dort hat man wirklich ganz ideale Bedingungen zum Tauchen und zum Schnorcheln. Für mich selber gehört das auch absolut zu den Must-Do-Aktivitäten dazu, wenn ich dort Zeit verbringe, dass ich mal einen halben Tag raus aufs Riff fahre. Ich habe selber vor einigen Jahren mein Tauchschreiben in Kilago selber gemacht. Meine Ohren vertragen das Tauchen leider nicht ganz so gut, so den Wasserdruck. Ich fand es mega schön, aber meine Ohren haben es nicht ganz so gut mitgemacht. Deswegen, ich gehe jetzt immer zum Schnorcheln raus. Und tatsächlich geht das auch sehr gut auf diesem Riff, weil oft die Korallenriffe schon einen halben Meter oder einen Meter unter der Wasseroberfläche anfangen. Das heißt, auch als Schnorchler sieht man wirklich super viel von diesem tollen, gut erhaltenen Riff, von dieser karibischen Unterwasserwelt, den bunten Fischen, Aale, Rochen, Schildkröten und so. Und das ist einfach traumhaft schön. Und also so ein Schnorcheltrip rauszumachen oder eben tauchen, ist wirklich immer wunderschön. Und da gibt es auch den John Pennekamp Coral Reef State Park tatsächlich, also ein State Park, der extra für dieses Riff oder zum Schutz des Riffes eingerichtet worden ist, den man hier besuchen kann. Wer sich selber nicht nass machen möchte, der kann das auch als Glasbodenboot-Tour raus aufs Riff fahren, dort in diesem State Park. Das ist also so ein ganz beliebter Stop, den man hier machen kann. Natürlich unterwegs, bevor man nach Kilago kommt, was auch teilweise, sage ich mal, verwalterisch zu den Keys gehört, ist der Everglades Nationalpark, der ja direkt nördlich von den Keys liegt. Ja. Den kann man natürlich mit dem Auto ganz klassisch bereisen, macht so diese Ausflüge von Kilago, ist man so in 30 Minuten am Ostteil des Everglades Nationalpark, wo man dann die ganz klassischen Geschichten wie Albert Rides und Alligator Farm und sowas macht. Wer es aber ein bisschen besonderer haben will, gerade wenn man schon mal im Everglades Nationalpark war, von Kilago aus gibt es viele Anbieter, die Bootstouren in diese Südausläufe der Everglades anbieten. Und das ist ein Bereich, wo man mit dem Auto gar nicht hinkommt, wo quasi das Salzwasser des Meeres auf das Süßwasser des Sumpfgebiets trifft, wo man eine ganz eigene Flora und Fauna hat. Und das ist wirklich auch ein absolutes Highlight, wo man halt ein eher bekanntes Highlight wie der Everglades Nationalpark nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel erleben kann.
Okay, so, da höre ich also schon raus. Einfach nur der Stopp in Kilago ist nicht, wir sollten auf jeden Fall eine Nacht da dann mit einlegen, weil wenn ich dann den Everglades-Ausflug mache und noch tauchen oder schnorcheln will, dann wird es schon eng, weil man ja jetzt nicht rasend schnell diese Strecke vor allem auch fahren kann. Besonderer Tipp in Kilago, wo soll ich übernachten? Und dann noch das besondere Restaurant dazu.
Okay. also eine Location, die beides sehr gut miteinander verbindet, wenn man das nötige Kleingeld mitbringt, ist ein tolles Hotel namens Baker's Cay. Das ist ein Hotel, das zur Curio Collection von Hilton gehört. Das ist das ehemalige Hilton Kilago. Das wurde vor einigen Jahren aufwendig und notwendig renoviert. Das war doch sehr in die Jahre gekommen, aber es ist seit der Renovierung wirklich sehr schön gelungen. Ja. Es ist auf der sogenannten Florida Bay-Seite, also wir sprechen bei den Keys immer von der Atlantik-Seite und von der Bay-Seite, also die Seite der Florida Bay, des Golf von Mexikos. Und die Hotels, die an der Florida Bay-Seite liegen, die haben halt in der Regel einen sehr angenehmeren Strand- oder Meerwasserzugang, weil natürlich die Florida Bay ist gerade dort unten sehr viel ruhiger, im Prinzip wie so eine kleine Badewanne immer. Und gerade das Baker's Cay hat einen sehr schönen Strand, eine tolle Außenanlage, hat eben auch ein sehr gutes Restaurant, wo man direkt am Wasser sitzen kann. Also das wäre so eine Location, wo beides sehr gut miteinander kombiniert wird. Ein anderes tolles Restaurant, was ich sehr gerne mag, wo man eher, sag ich mal, bodenständiger unterwegs ist Miss Max Kitchen. Da gibt es tatsächlich mittlerweile zwei Locations, beide in Key Largo. Und das ist so klassische Diner-Küche, sag ich mal. So mit Sandwiches, viel Seafood natürlich, weil wir auf den Key sind. Sehr rustikal vom ganzen Ambiente. Die haben an den Wänden diese klassischen amerikanischen Autokennzeichen, so ja. Displays, man kommt der Englisch und ne? Genau. Auch die Lampenschirme sind tatsächlich aus diesen Autokennzeichen, aus diesen Autoschildern. Also sehr, wie sagt man heutzutage, Instagrammable. Und verbindet halt Flair mit aber auch sehr leckerer, bodenständiger Küche. Also das ist auch so ein guter Tipp.
Okay, klasse. So, dann machen wir uns weiter. Und im Grunde geht die, wie ich finde, die Bilderbuchfahrt jetzt erst so richtig los. Du hast es kurz eben schon erwähnt, es ist so eine schöne Strecke, aber so eine schöne Strecke, diese Begrifflichkeit reicht nicht aus. Es ist wirklich ein absoluter Traum, da runterzufahren. Nach Key Largo kommt als nächstes dann Isla Morada. Isla Morada oder Isla Morada, die berühmte Frage, glaube ich, ne?
Ja, also ich würde sagen, der lokale Einwohner spricht eher von Isla Morada.
Okay.
Genau, aber was du sagst, ist auf jeden Fall absolut richtig. Also wenn man die Keys besucht und erstmal nach Key Largo reinkommt, denkt man erstmal, sind wir hier wirklich auf einer Insel? Weil Key Largo von den ganzen Inseln ist die größte, längste Insel und auch, ich weiß nicht, ob wirklich breiteste, aber einer der am dichtesten bauten Inseln auch, neben natürlich Key West. Und gerade am Anfang hat man nicht den Eindruck, wirklich über eine Insel zu fahren, sondern erst nach Key Largo, wenn man dann Richtung Isla Morada kommt, da beginnt dann wirklich so dieses klassische, was für mich auch diesen Overseas Highway, also diese 42 Brücken, die ganzen Inseln miteinander verbinden, was das wirklich ausmacht, wo man wirklich so Inselbrücke, Inselbrücke, Inselbrücke hat, so ein bisschen 50 Shades of Green and Blue. Ja, genau. Man hat halt den blauen Himmel über sich, den dunkelblauen Atlantik auf der linken Seite, wenn man nach Süden fährt, die eher türkisblaue Florida Bay auf der rechten Seite und dann immer die grünen Mangroven und Palmen. Das ist halt schon wirklich toll. Also ich durfte ja auch im Rahmen meines Arbeitslebens mittlerweile auch wahrscheinlich diese Strecke schon irgendwas an die 30 Mal fahren und das ist jedes Mal wieder ein absolutes Highlight und das gehört absolut dazu.
Absolut. Jedes Mal ein Traum. Aber Isla Morada, Isla Morada, wie auch immer wir es aussprechen, da gibt es ja auch was zu erleben. Ne? Also ich kenne persönlich das Theater of the Seas dort. Erstmal, was ist das? Das sagst du natürlich. Und zweitens, was gibt es noch in Isla Morada?
Ein Kollege von mir hat dieses Theater of the Sea mal als Streichfinso auf Florida Keys Art bezeichnet. es ist so ein bisschen im Prinzip eine Art Mini-SeaWorld. Also das, was man so von SeaWorld so ein bisschen kennt, also dieser Naturschutzgedanke gepaart mit dem Entertainment-Aspekt, so wo man halt diese Shows hat, wo man aber eben auch verletzte Tiere eben ja nochmal eine zweite Chance gibt. Ja. Das ist eben auch dort in diesem Aquazoo quasi gegeben, aber halt alles ungefähr 17 Nummer kleiner, als man das eben aus SeaWorld kennt. Das heißt, bei den Delfin-Shows, man sitzt halt quasi 2 Meter neben dem Wasser und hat halt wirklich alles hautnah. Und das mag ich sehr gerne an dem Theater of the Sea, weil man halt wirklich hautnah dran ist und das wirklich miterlebt. Und richtig. Ja. Das macht für mich halt den Charme dort aus. Man kann dort auch mit Delfinen schwimmen. Also wer das beispielsweise gerne mag, so diese Interaktionsprogramme werden dort auch angeboten. Also man kann nicht nur quasi zugucken, sondern auch tatsächlich ins Wasser gehen, teilweise mit den Tieren. Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Ansonsten, das ist natürlich nicht die einzige Attraktion, die Alumrada zu bieten hat. Alumrada ist immer so ein bisschen, ja, sag ich mal, unser etwas höherwertigeres Reiseziel in den Florida Keys. Das heißt, wenn man ein bisschen Entspannung und Ruhe sucht, wird man hier fündig. Hier sind einige etwas höherwertige Hotels auch zu finden. Hier sind also grundsätzlich, um das mal so ein bisschen einzuschieben, grundsätzlich ist auf den Florida Keys, gerade im Norden, alles wie so an der Perlenkette nacheinander aufgereiht. Also ja. Es gibt hier nirgendwo so einen richtigen Downtown-Kern oder so einen Innenstadtkern. Also wenn wir über Key Largo reden, über Alamorada reden, das sind Begriffe auf der Karte, aber es umfasst nicht, wie wir das aus europäischen Maßstäben kennen, die Stadt, sondern es ist wirklich so alles wie an der Perlenkette aufgereiht. Allerdings, in Alamorada hat sich zumindest so eine kleine Kunstszene auch mittlerweile entwickelt, was ich ganz spannend finde, weil hier gibt es relativ viele Galerien, die sich auch in so einem eher überschaubaren Bereich angesiedelt haben. Was ich immer ganz spannend finde, jeden ersten Donnerstag im Monat gibt es den Thursday Night Art Walk, wo man quasi so ein bisschen Tag der offenen Tür in diesen Galerien hat, wo dann auch Foodtrucks unterwegs stehen, wo man wirklich so zu Fuß von Galerie zu Galerie laufen kann, wo es ein bisschen Live-Musik gibt, eben Food und Drinks. Es gibt mittlerweile schon zwei Brauereien auch auf Alamorada, die da zwischendurch auch mit eingebunden werden können. Also das ist tatsächlich eine ganz, ganz nette Geschichte, für die Alamorada auch zunehmend steht. Das ist in der Regel eine sehr farbenfrohe Kunst, weil sie natürlich geprägt ist von den Motiven, die man auf den Keys findet. Eben sehr viel Farben, sehr viel Bunt, sehr viel Tier, sehr viel Natur. Ja. Ja. Das muss man mögen. Aber es ist immer eine schöne Geschichte. Und der dritte Aspekt, der für Alamorada auch steht oder für den Alamorada steht, das ist auch ein absolutes Angelziel. Das ist jetzt hier in Deutschland nicht immer so ein Riesenthema, aber wenn es mal Leute gibt, die das machen wollen, es gibt ganz viele Bootstourenanbieter, die halt so Angelausflüge sowohl auf die Atlantikseite anbieten, wo man dann wirklich so Tiefseefischen macht, aber auch, was sehr spannend ist, auf die Florida Bay Seite, wo man eben das viel flachere Wasser hat, wo man so mit kleinen schmalen Booten unterwegs ist und was halt ich persönlich sehr cool finde, wenn man das macht, ist, man fängt den Fisch. Die Kapitäne, die einen an Bord haben, die bereiten dann den Fisch auch entsprechend zu, also filetieren den dann und präparieren ihn. Und viele Restaurants in den Keys und gerade in Alamorada bieten ein sogenanntes Cook Your Own Catch an. Das heißt, den Fisch, den man halt dann auf dem Boot gefangen hat, den kann man tatsächlich in viele Restaurants mitnehmen und die bereiten einem den dann frisch zu. Also das ist durchaus eine schöne, nette kleine Geschichte.
Was will man mehr? Das klingt doch gut, wunderbar. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu Alamorada. Und zwar habe ich vor vielen, vielen Jahren mal eine Netflix-Serie geguckt, Bloodline.
Ja,
die heißt, laut. Die gibt es immer noch dort und das spielt auf Alamorada, natürlich auch auf der einen oder anderen Insel, auch in einem extrem schönen Hotel, wie das heißt, kannst du wahrscheinlich sagen, ich weiß es
nicht. Ich kann dir sagen, wo es gedreht wurde.
Wo es gedreht wurde.
Genau, ich kann dir aber auch sagen, wo das Originalhaus steht, wo es eigentlich gespielt hat, in das Hotel.
Okay.
Wo es gedreht wurde, nennt sich jetzt habe ich es angeteasert und jetzt fällt mir der Name ein. The Moorings, genau.
The Moorings,
okay. Ja, genau. Beziehungsweise mittlerweile gehört es zu Chica Lodge. Ich glaube, die hat es, liegt nebendran und hat den Teil von The Moorings dann auch aufgekauft, was ein traumhaft schönes Hotel ist mit so tollen kleinen Villen unter Palmen ein. Wer die Serie gesehen hat, der wird es dann
genau
sehen. Genau. Und das Originalhaus und Hotel ist aber, glaube ich, es nennt sich, ich glaube, es war entweder Amara Cay Resort, ist es heute, oder das La Siesta. Da bin ich immer nicht mehr ganz hundertprozentig sicher.
Lässt
genau,
sich
aber auch auf Alamorada. Ja.
Auf jeden Fall auf Alamorada. Und es ist wirklich, man sollte da mal reingucken in die Serie. Es sind traumhaft schöne Bilder. Und die Serie an sich ist auch nicht wirklich schlecht. So, wir verlassen einen Alamorada, wir müssen uns weiter auf den Weg machen. Oder dürfen uns weiter auf den Weg machen. Und jetzt kommt mein Shame on me. Jetzt kommt Marathon, wo ich bis jetzt rein und wieder rausgefahren bin und noch nicht stehen geblieben bin. Das geht gar nicht. Und Marcel erzählt jetzt, warum ich da einen großen Fehler begangen habe.
Ja, gerade weil du ja wahrscheinlich auch mit Kindern unterwegs warst oder mit Kind unterwegs warst. Und das ist eigentlich sehr schade, weil Marathon empfehlen wir tatsächlich gerade für Leute, die mit Kindern unterwegs sind, weil Mit Kindern hat man ja vom Nachtleben in Key West nicht immer so viel. Deswegen ist das etwas höhere Preisniveau in Key West, muss man dann nicht immer über Nacht bezahlen. Da ist dann Marathon oft etwas preisgünstigere Alternative. Und tatsächlich findet man auf Marathon selber einige wirklich coole familienfreundliche Attraktionen. Wir haben dort beispielsweise die Florida Keys Aquarium Encounters, also ein relativ verhältnismäßig neue Attraktionen, was auch so wieder so ein bisschen so ein Aquazoo sehr interaktiv ist. Dann haben wir das Dolphin Research Center, was eine ganz fantastische Einrichtung ist, die sich so ein bisschen, wie der Name schon sagt, der Forschung mit Delfinen und dem Schutz der Delfine auseinandersetzen, die auch viele interaktive oder Interaktionsprogramme mit den Delfinen anbieten. Gerade wenn jetzt Leute sagen, ich will einerseits mit Delfinen schwimmen, aber ich bin mir mit dem Tierschutz nicht immer so sicher. Das Dolphin Research Center, die machen einen absolut fantastischen Job. Ja, die Tiere sind natürlich in Gefangenschaft, aber das ist alles sehr naturnah und das sind alles Delfine, die in der Wildnis halt auch entsprechend nicht mehr überleben würden. Und die sind tatsächlich auch mal nach Hurricanes dort rausgeflogen und sind dann wieder zurück in ihre Becken gekommen. Also das sind nicht Becken, sondern dann so ein bisschen abgetrennt mit Zäunen vom eigentlichen Meer. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall eine tolle Attraktion und das Turtle Hospital, weil jeder liebt Schildkröten und das kann man eigentlich immer mit einbauen. Das ist tatsächlich das erste Meeresschildkrötenkrankenhaus der Welt. Da kann man geführte Touren mitmachen, dauern immer so eine Stunde, 15 Minuten am Anfang. So ein bisschen Vortrag, was die machen, so ein bisschen was lernen. Danach geht es dann wieder in die OP-Säle, was schon mal sehr spannend ist, weil jede Menge Hightech da involviert ist. Und dann der größte Teil der Tour ist halt quasi über die Krankenstation, ehemaliger Motelpool und weitere Becken, wo dann die ganzen Patienten zu Gesicht bekommen sind. Und wo man dann die Kinder können die Schildkröten füttern, man bekommt viel erzählt, viel Wissen mitgegeben. Und wenn man richtig Glück hat, wird einem dann gesagt, hier nächsten Samstag sei um 11 Uhr an dem und dem Strand, dann könnt ihr wieder helfen, eine Schildkröte auszuwildern. Das ist ein sogenannter Turtle Release. Weil das Ziel natürlich immer ist, die Schildkröten wieder in die Wildnis zurück zu bekommen. Aber man hat immer so 30, 40 Schildkröten, die dort dauerhaft wohnen, weil viele halt auch nicht wieder zurückgebracht werden können aufgrund Verletzungen oder Krankheiten. Deswegen irgendwas zu sehen ist da immer.
Okay. Gut, also beim nächsten Mal werden wir da auf jeden Fall
Stopp machen. Wenn ich noch einen Tipp oder zwei Tipps für Marathon loswerden darf. Das eine, weil wir müssen ja immer was essen, sind die sogenannten Keys Fisheries. Ja. Das ist am alten Fischereihafen von Marathon. Marathon ist so ganz klasse, so eine Fischereigemeinde. Und da gibt es so einen kleinen Fischereihafen und da ist so eine Bude, sag ich mal. Oder wie der Amerikaner sagt, a hole in the wall place, also ein Loch in der Wand. Man sitzt dort völlig unprätentiös auf Plastikstühlen mit Pappschalen, direkt am Wasser, aber halt feinfrisches Seafood. Und das ist wirklich super zum Lunch unterwegs. Also wenn man nur durch Marathon durchfährt, mal dort in der Keys Fisheries halten für ein Fisch-Sandwich, lohnt sich immer.
Ah, okay.
Das, ja. Und dann das andere ist natürlich, wir haben dort die längste der 42 Brücken, die 7-Mile-Bridge, die quasi direkt nach Marathon beginnt. Und da gibt es einmal die neue, über die man fährt. Und aber es gibt auch noch die historische 7-Mile-Bridge, die dort parallel führt. Und ein Teil dieser 7-Mile-Bridge, dieser alten 7-Mile-Bridge, wurde jetzt letztes Jahr wieder neu eröffnet. Ganz aufwendig renoviert, teuer, für viel Geld. Und dort kann man quasi wunderbar zu Fuß und mit dem Fahrrad drüber laufen und fahren. Und gleich dann, wenn man das machen möchte, wenn man die 2 Kilometer komplett durchzieht, bis zu einer kleinen Insel, die nennt sich Pigeon Key. Ja. Und das ist ein Freilichtmuseum heute, das sich mit der Entstehung der Brücken auf den Florida Keys auseinandergesetzt. Und die ersten Brücken waren ja tatsächlich keine Straßenbrücken, sondern Eisenbahnbrücken. Und dieses Freilichtmuseum setzt sich damit auseinander. Sehr spannend, das ist sicherlich nichts, was man beim ersten Besuch auf den Keys macht. Aber wenn man schon ein paar Mal da war, ist wirklich eine spannende Geschichte. Aber auch so einfach auf die Brücke raus, ein bisschen über das Meer radeln, das ist auch ein tolles Erlebnis und echt schöne Fotomotive, die man gibt.
Ja, cool. Ja, das kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Also beim nächsten Mal nehme ich das auf jeden Fall auch mit. So, wir machen uns weiter auf den Weg und jetzt wird es etwas idyllisch. Jetzt kommen die Lower Keys. Ich frage dich jetzt mal nicht, wie viele Inseln das wohl sind. Das wissen wir nicht zwingend. Wir wissen aber, dass es idyllisch ist. Und ich glaube, dass das Thema Strände da auch eine Rolle spielt. Ne?
Ja, also die Lower Keys sind tatsächlich, würde ich sagen, mein Lieblingsbereich auf den Florida Keys, weil es ist zwar die meiste Landmasse, die man hier findet, wenn man so auf die Karte guckt, aber es wohnen tatsächlich die wenigsten Menschen. Das heißt, das ist ja was, was wir auch immer so eine tolle Natur mit möglichst wenig anderen Menschen, und das genau findet man halt in den Lower Keys, also in diesem Inselbereich. Das Thema Strände spielt eine Rolle. Dazu muss man aber immer sagen, die Strände bei uns auf den Keys sind zwar sehr schön, aber es ist nicht das, was der normale Reisende erwartet erwartet, wenn er an Florida und Traumstrände denkt. Also wir haben nicht diese 500 Meter breiten, 15 Kilometer lange puderweißen Sandstrände, sondern unsere Strände, und da gibt es zum Beispiel den Bahia Honda State Park in den Lower Keys, der wirklich ein traumhaft schöner Strand ist, aber der ist halt nur so 2-3 Meter breit. Und
das ist wunderschön.
Aber man muss halt immer so ein bisschen über das Thema Erwartungen reden. Ja, und das hängt halt damit zusammen, dass wir eben dieses Barrierebegriff haben, worüber sich ja schon mal erwähnt hat, was eben fungiert wie eine Barriere. Und das heißt, wir haben relativ wenig Wellengang, obwohl es die Atlantikseite ist. Und dadurch bilden sich halt auf diesen Koralleninseln sehr wenig natürliche Sandstrände. Und deswegen sind unsere Sandstrände sehr schön und klein. Für einen halben Tag, für einen Tag am Strand wirklich wunderbar. Aber du machst halt bei uns keinen 3 Wochen Strandurlaub. Nein, das muss man halt immer dazu sagen.
So, aber wenn du sagst, das sind deine Lieblingsinseln oder Lieblingskeys, dann darfst du natürlich auch noch 2-3 weitere Worte dazu fallen lassen.
Woraus die Keys tatsächlich, oder die Lower Keys tatsächlich größtenteils bestehen, sind Naturschutzgebiet. Also dort sind große weitläufige Mangroveninseln, aber auch Hartholzwälder tatsächlich, die geschützt sind, wo es einige Tiere zu finden gibt, natürlich viele Wasservögel und so, die dort entsprechend geschützt werden, auch viele Zugvögel, die dort vom Festland runterreisen, auf Durchreise sind. Und das ist einfach so einer meiner absoluten Lieblingsgebiete. Man kann dort wunderschöne Ausflüge in diese Mangrovenlabyrinthe machen mit dem Kajak. Es gibt dort Kapitäninnen, die einen auf dem Motorboot rausnehmen, und dann legt man irgendwo in diesen Labyrinthen von Mangroveninselchen Anker oder setzt man Anker und hüpft dann ins Kajak über, und dann paddelt man da durch zu ganz entlegenen Sandbänken. Wirklich traumhaft schön. Das ist so neben dem Thema Storchelausflug so mein zweiter Lieblingsausflug ist so in dieses Backcountry, wie wir sagen, so wirklich zu komplett entlegenen Sandbänken zu paddeln. Ganz weit weg von allem, keine andere Menschenseele, nur Tiere, nur Fische im Wasser und Vögel in der Luft, und traumhaft schön.
Apropos Tiere im Wasser, Wassertiere, begegnen mir da jetzt auch irgendwelche Alligatoren oder Krokodile?
Es gibt dort ein Krokodil.
Ein Krokodil, also man
muss es gibt im Blue Hole. Das ist tatsächlich in den Lower Keys zu finden. Es hat auch einen Namen, den ich aber vergessen habe. Es ist tatsächlich da gibt es ein Krokodil, das ist dort zu finden, aber das ist da auch der.
Also ich kann mich da sicher fortbewegen.
ja, absolut.
So, und nun kommen wir an auf Key West. Und das Erste, was wir hier waren, machen, wir fahren zum Hotel und steigen aus dem Auto aus. Wir steigen erst dann wieder ein, wenn wir Key West verlassen. Weil aus Key West brauchst du das Auto.
Das ist absolut richtig. Das ist sehr vernünftig. Einfach Auto stehen lassen und sich dann auf entweder auf die eigenen Füße verlassen oder die alternativen Transportmöglichkeiten. Es gibt halt so Hop-on-Off-Touren mit diesen klassischen Trolleys, die man auch zur Fortbewegung nutzen kann. Was mehr und mehr kommt und was ich immer ein super Tipp finde, ist das Fahrrad zu nehmen, zu mieten. Viele Hotels bieten mittlerweile kostenlose Räder für ihre Gäste an, und die höchste Erhebung auf Key West sind 6 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist wirklich für alle Fitnesslevel wirklich gut geeignet.
Schaff
uns. Ja, und abseits von 3-4 großen Straßen ist der Verkehr auch wirklich zu vernachlässigen. Und das kann man also auch mit Kindern gut machen. Und nur so, um die Dimensionen so ein bisschen klar zu machen, Key West, das sind so 6 Kilometer mal 2 Kilometer. Also das ist wirklich einigermaßen übersichtlich, sodass man mit dem Fahrrad wirklich den Großteil der Insel sehr gut bereisen kann.
Wo du gerade die Begrifflichkeit bereisen sagst, aber Key West hat sogar auch einen Flughafen, und da landen auch große Flugzeuge.
Ja.
Also jetzt nicht die allergrößten dieser Welt, aber normale Verkehrsflugzeuge landen da. Also wer keine Lust hat, Auto zu fahren, doch und da kann er so auch hinfliegen, ne?
Kann er hinfliegen oder, was natürlich auch immer eine gute Option ist, einfach dort zu enden. Also innerhalb von Florida zahlen wir ja keine Einweggebühren bei den Autovermietungen. Das heißt, man kann wunderbar beispielsweise nach Orlando oder Tampa reinfliegen von Deutschland aus und dann dort den Mietwagen abholen, dann seine Runden oder seine eben nicht Rundreise, sondern seine Reise starten und dann in Key West enden, so als Highlight am südlichsten Punkt, und verzichtet dann eben die letzten 2-3 Tage auf den Mietwagen in Key West und fliegt dann von Key West raus. Also das finde ich sowieso eine sehr angenehmen Airport. Man kriegt dann zusätzlich natürlich auch noch einen kleinen Panoramaflug über die Keys, weil man natürlich auch vom Key West startet und dann flach rausfliegt. Ist auch wunderschön, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ist auch wirklich toll. Die Security am kleinen Flughafen in Key West ist auch sehr angenehm. Das ist wirklich auch immer sehr angenehm. Deswegen, das kann man sehr gut empfehlen. Ja.
So, okay, aber wir wollen auch gar nicht abfliegen oder auch wieder wegfahren. Wir sind ja gerade erst angekommen auf Key West und du erwähntest gerade kurz Hotel. Wo wohne ich denn am besten in Key West?
Also Key West, wie der Name schon sagt, der Westen von Key West ist das, wo wirklich auch der Puls schlägt. Rund um die Duval Street, das ist so unsere Pulsschlagader, unsere Hauptstraße. Und darum findet man eigentlich so diese ganze historische Altstadt von Key West, was man in Amerika als historisch bezeichnen kann. Ja. Dementsprechend, wenn man wirklich mitten rein will, dann sollte man so in dem Umfeld dieser Duval Street übernachten, also im westlichen Teil von Key West, in der Altstadt. Ich finde, am optimalsten ist immer, oder am typischsten ist immer, ein Bed and Breakfast zu nehmen. So diese kleinen Gästehäuser, die sind einfach sehr typisch, so diese viktorianischen Holzvillen mit Veranda vorne dran, mit einem tropischen bunten Garten, mit diesen Gingerbread-Verzierungen an den Verandas oder an den Veranden und bunt bemalt und jedes Zimmer so ein bisschen individuell, auch immer leicht mit Hang zum Kitsch oft eingerichtet. Aber das gehört dazu, genau. Das ist eigentlich so für mich die optimale Art, in Key West zu übernachten. Das ist nicht immer die günstigste Art zu übernachten, auch wenn es Gästehäuser sind. Guter Tipp sind das Kimpton Key West, was erstmal nach einem großen Hotel klingt, aber Kimpton hat tatsächlich 5 historische Gästehäuser aufgekauft und die unter diesem Kimpton und unter der Kimpton-Marke zu einem, ja, mehr oder weniger einer Gruppe quasi vereinigt. Ja. Und das sind 5 sehr unterschiedliche kleine Gästehäuser und da hat man wirklich genau diesen Charme, aber da kann in der Regel auch recht preislich okay übernachten. Wenn man einen anderen Tipp sucht, wo man ein bisschen günstiger übernachtet, dann kann man natürlich an die Ostseite der Insel ausweichen, so an den Eingang von Key West. Da findet man beispielsweise das The Gates, was ich sehr schön finde, was ursprünglich mal als Motel entwickelt wurde und dann haben sie während der Bauzeit umgeswitcht auf Boutique-Hotel. Das heißt, man hat jetzt so diesen klassischen Motel-Flair, so mit diesen zweistöckig, mit diesen flachen Gebäuden und den Fluren draußen. Aber hat die Zimmer alles in einem sehr modernen Stil und sehr, sehr boutique-mäßig eingerichtet. Und da ist man auch nur 4,5 Kilometer von der Innenstadt dann wirklich entfernt. Das heißt, da hat man auch mit einem Shuttle-Service hat man die Möglichkeit reinzufahren.
Entweder mit dem Shuttle-Service oder
eben oder
Fahrrad. Also ja, genau. Gar kein Problem. Also wir haben
abends würde ich aufs Fahrrad verzichten, weil man muss ja auch wieder zurückfahren.
Man muss auch wieder zurückfahren, ganz genau. Aber da ist der Shuttle-Service dann ja auf jeden Fall gegeben. Nee, wunderbar. So, du hattest ein Must-Do eben schon auch im Nebensatz fallen lassen. Das ist die Duval Street natürlich. Ja. Was muss ich noch mitnehmen? Also Hemingway House.
Ja, es gibt natürlich so die ganz klassischen Bucketlist-Geschichten. Man muss ein Foto am Southernmost Point machen. Also am südlichsten Punkt von Key West, an dieser Boje, diese rot-gelb-schwarze Boje, die man von so vielen Fotos und Bildern kennt. Da muss man natürlich sein Foto machen. Kleiner Tipp, immer morgens früh hingehen, das ist immer gut, weil dann sind die Leute meistens noch verkatert von der Nacht vorher und dann sind nicht so viele Leute da. Oder tatsächlich auch mal abends, wenn es schon dunkel wird, dann ist auch nicht mehr so viel los. So Mitte des Tages wird es immer sehr voll mit den Warteschlangen tatsächlich.
Muss man Schlange stehen.
Genau. Die Duval Street entlang. Hemingway House ist auch immer ein Highlight natürlich. So die geführte Tour dort mitmachen. Hemingway hat einfach ein sehr illustres Leben geführt und das ist schon sehr lustig und viele, viele interessante Geschichten, die dort zu erfahren sind. Sunset Cruise, Sonnenuntergang, das ist natürlich auch immer ein großes Thema. Also man hat am Mallory Square, trifft man sich jeden Abend, um den Sonnenuntergang zu schauen. Die Einheimischen, die Touris, 3 bis 4 Handvoll verrückte Straßenkünstler. Ja. Das ist immer ein buntes Spektakel. Wer es aber ein bisschen eben nicht so ganz voll haben will, die Sunset Cruises sind immer eine gute Möglichkeit, also die Sonnenuntergangssegeltouren, die gibt es halt von eher, sag ich mal, rustikalen Katamaranen bis zu schöneren Segelschiffen, Holzsegelschiffen, wo man immer, also sowohl bei den Katamaranen als auch bei den Segelschiffen, haben wir immer Alkohol mit inklusive, je nach Preislage dann eben etwas feineren oder etwas,
ja,
einen simpleren. Ich finde sehr schön die Variante mit Liveband an Bord, wo man dann 2 Stunden zum Sonnenuntergang rumschippert, ein bisschen Live-Musik an Bord hat, sich ja mit den Getränken so ein bisschen in Stimmung bringt für den Abend.
Ja.
Und natürlich das Nachtleben von Key West ist auch ein absolutes Must-Do, um sich dann entlang der Duval Street wirklich zu tun.
Sehr schön. Ja, und Achtung übrigens, wenn in Key West die Sonne untergeht, wird das mit Applaus,
genau,
bedacht.
Das, genau, war's. Die Sunset Celebration.
Die Sunset, genau. Celebration, absolut. Also die Sonne ist untergegangen und spätestens dann setzt natürlich der Hunger ein. Und zu essen gibt es mehr als genug und so unterschiedlichste Dinge. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele unterschiedliche Chicken Wings Varianten wie dort, okay, gegessen. Aber das ist nicht das Einzige.
Was sag ich denn noch? Ne? Also Chicken Wings, ich weiß nicht, ob ich schon mal Chicken Wings im Key West hatte. Ach, okay. Also klar, ich meine, wir sind eine Seafood-Region.
Ja.
Wir haben die berühmte Key West Pink Shrimp, das ist tatsächlich so eine eigene Shrimp-Art, die es wirklich nur in dieser Umgebung gibt, die sehr besonders sind. Was man mal gehabt haben muss, ist ein Conch-Fritter. Ja. Conch, so nennt man auch die Einheimischen auf den Keys, benannt nach der Conch-Shell, das ist die Muschel der Fechterschnecke. Ja. Das ist so eine Riesenmuschel, die man auch blasen kann, so tröten kann, so sehr markant. Und das Fleisch von dieser Muschel wird dann gerne zu so kleinen frittierten Bällchen verarbeitet, was durchaus auch lecker ist. Und natürlich unsere größte Spezialität ist tatsächlich kein Fisch oder kein Seafood, sondern unser Key Lime Pie. Das ist ein Kuchen, so eine Art, ja, ich würde sagen, erinnert ein bisschen an Käsekuchen, aber ist auf Basis von gezuckerter Kondensmilch, Eigelb und dann eben noch dem Saft der Key Limes, das sind so spezielle, sehr kleine Limetten, die aber sehr saftig sind, und den findet man dort auf jeder Speisekarte. Und meine Faustregel ist immer, man muss während seines Urlaubs mindestens 3 verschiedene Key Lime Pies probiert haben, um wirklich beurteilen zu können, was ein guter Key Lime Pie ist und was nicht, weil die fallen sehr, sehr unterschiedlich aus.
Okay, ja, das klingt auch gut. So, und nach dem Key Lime Pie, die sind jetzt auch nicht, also das nennt man auch Höftgold, glaube ich, mit zweitem Wort oder Begriff vielmehr. Da hat man Durst und dann geht man natürlich, du hast das Nachtleben schon erwähnt, von Key West, dann geht es in die Bars. Welche Bars?
Ja. Weißt du uns jetzt mein Leben? Ja, also wie gesagt, ganz klassisch geht man natürlich so den sogenannten Duval Crawl, also da entlang der Duval Street, da gibt es halt jede Menge durchaus interessanter Establishments oder Etablissements, wie man es nennen will. Da kann man sich natürlich durchhalten. Es gibt fast überall Live-Musik, es gibt überall Cocktails und Drinks. Nicht immer die qualitativ hochwertigsten, aber auf jeden Fall immer lustig und unterhaltsam. Wenn man ein bisschen qualitativer unterwegs sein will, dann sollte man auch mal ein bisschen jenseits der Duval Street die Fühler ausstrecken. Was ich ganz, ganz gelungen finde oder ganz gut finde, ganz empfehlenswert, ist tatsächlich über meinem Lieblingsrestaurant, das ist auch an der Duval Street zu finden, aber am südlicheren Ende der Duval Street. Das ist das sogenannte 915 Duval. Ist auch die Hausnummer gleichzeitig. Und da kann man, das ist so eine klassische viktorianische Holzvilla mit Veranda, wo man draußen auf der Veranda oder im Vorgarten sitzen kann, was oft eben in Key West der Fall ist. Dann kann man auch ein bisschen Leute gucken immer. So ist aber, wie gesagt, am ruhigeren Ende der Duvall Street. Dort kann man ganz hervorragend essen. Und oben drüber ist noch eine kleine Wein- und Cocktail-Lounge. Die nennt sich Point Five, also auf Deutsch Komma 5, weil die Adresse ist ja 915. Duvall, das ist der Name, und dann Komma 5 ist dann nochmal genau. Ja. Und da kann man in einem sehr schönen Ambiente durchaus wertige Sachen zu sich nehmen. Das ist eine Empfehlung. Dann, worauf ich gestoßen bin, was ich tatsächlich selber noch nicht kenne, weil es jetzt erst vor kurzem aufgemacht hat, ist, nennt sich Berlins. Das ist eine Cocktailbar, die am historischen Hafen zu finden sind, ist so ein bisschen im Speakeasy-Style, also so ein bisschen versteckt und geheimnisvoll. Mhm. Und Berlins eben Berlin hat so ein bisschen so diesen 20er-Jahre-Berlin-Charme und so ein bisschen auf diesen Stil. Und da soll man wohl auch sehr gute Cocktails kriegen können. Okay. Wenn man es ein bisschen bodenständiger haben will, mein letzter Tipp, unweit von dieser Berlins Bar am historischen Hafen von Key West findet sich die Schooner Wharf Bar. Das ist eine der alteingesessensten Bars von Key West. Die sind direkt am Hafen. Es ist so alles halb windschief zusammengezimmert, viel alles draußen, aber so ein bisschen überbaut mit Holz. Und die haben die erste Happy Hour um 8 Uhr morgens. Die haben immer Live-Musik da. Das letzte Mal, als ich dort war in einer Gruppe, da ist dann auf einmal einer aus der Band von Bruce Springsteen, aus der E Street Band, der im Publikum war, einfach mal so mit der Hausband dann auf der Bühne gewesen, hat angefangen mit seinem Saxophon da rum zu jammen und solche Sachen halt. Und das ist wirklich auch eine sehr bodenständige, rustikale Location, aber man sitzt direkt am Hafen, die beleuchteten Boote, wirklich traumhaft schön, und da ein bisschen zu trinken und Live-Musik zu genießen, das ist halt für mich so ein bisschen Key West. So,
Wunderbar. Wir fragen im Podcast ja immer nach Geheimtipps. Du hast uns jetzt gerade gleich drei hintereinander weggenannt. herzlichen Dank. Vor allem 915.5. Sehr interessant. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall.
Dann hörst du auf jeden Fall die Soul Mama Seafood zu. Probieren. Das okay. Ist das beste Fish Curry. Ja, das ist das beste Fish Curry, was ich bisher probiert habe.
Okay, ich werde es. So, jetzt, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja. Nach den berühmten Geheimtipps noch ein letztes No-Go. Wir fragen immer noch ein No-Go.
Was du schon ein bisschen am Anfang erwähnt hast, No-Go ist absolut ein Tagestrip auf die Keys oder Tagestrip nach Key West zu machen. Das gibt es leider immer mal wieder Leute, die denken, na, wir machen das so als Tagesausflug. Wie gesagt, Key West gerade ist auch teurer vom Hotelpreisniveau, und das sieht auf der Karte immer so nach so einem kleinen Fliegenschiss da unten aus. Das mache ich mal eben so. Aber du bist halt von Miami bis Key West, bist du realistisch einfach zwischen 4,5-5 Stunden mindestens unterwegs. Dann hast du noch nichts gegessen, hast kein Pipi gemacht, hast Fotos nur durch die Windschutzscheibe geschossen. Wenn du das Ganze am selben Tag wieder zurückfährst, dann bist du halt bei 8-9, schlimmstenfalls 10 Stunden reine Autofahrzeit, und dann hast du halt nichts gesehen. Deswegen lieber lassen, also bevor man einen Tagesausflug macht. Und das zweite No-Go, tatsächlich nie ohne Hotelreservierung nach Key West fahren. Ja. Wir haben eine Auslastung von weit über 90% in den Hotels das ganze Jahr über im Jahresdurchschnitt. Und das ist einfach keine gute Idee, dort ohne Hotelreservierung runterzufahren.
Okay. Marcel, ich glaube, wir haben mit diesem Podcast ein paar weitere Florida Keys-Fans gefunden, Wir haben es jetzt gerade gehört. Bitte schön rechtzeitig auf jeden Fall vorher rein ihr Hotel dort buchen, weil sonst kriegen sie nichts mehr. Ganz herzlichen Dank an dich. Das war also der Meine Reise Podcast heute mit Florian und Marcel zu den Florida Keys. Der nächste Podcast kommt in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.